Ich möchte mit uns, holt doch mal eure Bibeln raus, Psalm 8 lesen, Vers 4 bis 10. Altes Testament, Zeit Davids, 1000 vor Christus. Ein Psalm, hört ihr das mal an. Ab Vers 4 und ich lese nach Neuer Genfer Übersetzung heute Morgen. David betet folgendermaßen: Wenn ich den Himmel sehe, gestern Abend, herrlicher Sternenhimmel, wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Hey, staunst du auch heute Morgen? Was bist du? Was ist der Mensch, dass Gott an ihn denkt? Du hast ihn nur weniger geringer gemacht als Gott, heißt es hier. Aber viele Übersetzer, Elohim, übersetzen denn das Wort Engel, so auch die erste griechische Übersetzung, Septuaginta, nach der sich dann auch das Neue Testament richtet. Du hast den Menschen nur ein wenig geringer gemacht als Gott und die Engel. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Lass das auf dich regnen heute Morgen. Gott hat dir Ehre und Würde gegeben als Frau und als Mann, jung und alt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du dem Menschen zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle freilebenden Tiere in Feld und Flur, die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Gott hat dich zum Herrscher gemacht. Und selbst wenn du sagst, ich habe keine Rinder und keine Schafe, dann hast du eine Fliege an der Wand und du kannst entscheiden, ob du sie leben lässt oder nicht. Dann hast du eine Spinne, die nachts über dein Bett krabbelt und du kannst entscheiden, ob du sie leben lässt oder dich aus der Angst herausführst und sie tötest. Gott hat dich mit einer Würde ausgestattet, als Frau und Mann. Sagt irgendjemand Amen? Was ist der Mensch, dass Gott dich liebt, dass Gott dich ehrt, dass Gott sich um dich kümmert? So blickt der Psalmist auf die Welt, auf den Kosmos, die Natur. Alles hat Gott wunderbar gemacht und dann staunt er. Behaltet bitte diesen Psalm, diesen alttestamentlichen Psalm, wo es um den Wert des Menschen geht, der Menschheit geht. 8 Milliarden Menschen, die wir hier fast auf dem Planeten leben. Gott hat jedem einen Wert gegeben und hat uns die Fähigkeit gegeben, zu herrschen über diese Welt. Behaltet diesen Psalm im Hinterkopf, wenn wir jetzt zu Hebräer Kapitel 2 rübergehen und dort ab Vers 5 dasselbe noch einmal lesen, aber unter einem ganz anderen Vorzeichen. Die Verse vor 5 spricht der Schreiber des Hebräerbriefes über Jesus, er spricht eine Warnung aus, dass Evangelium nicht gleichgültig gegenüberstehen sollen, sondern diesen hohen Wert der Erlösung jeden Morgen, jeden Tag neu wertschätzen sollen, weil Jesus uns den Zugang zu Gott freigemacht hat. Und jetzt heißt es ab Vers 5, zu diesem Wert, dass Jesus für uns war, da kam, das Evangelium, dass wir das Evangelium haben, dazu kommt noch etwas. Gott hat die zukünftige Welt. Alle sagen mal, zukünftige Welt. Zukünftige Welt. Um die es in unserer Verkündigung geht, nicht den Engeln unterstellt. Es gibt eine Stelle in der Schrift, an der ausdrücklich gesagt wird, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, Gott? Was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn für eine kurze Zeit geringer gemacht als die Engel, dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. und hast ihm alles unter die Füße gelegt. Das ist das Zitat. Und jetzt legt der Schreiber des Hebräerbriefes es aus. Der, von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat. Mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sicher und sichtbar. Nicht, dass du es verwechselst. Es geht hier um dich. Es geht hier um den Menschen. Gottes ewiger Plan, und deswegen verkündigen wir das heute am Ewigkeitssonntag, ist, dass du in der neuen Welt herrschst über die Erde. Vers 5 heißt es, Gott hat die zukünftige Welt, um die es in der Predigt, in der Verkündigung des Evangeliums geht, nicht den Engeln unterstellt, sondern dir. Und im Vers 8 Ende heißt es, allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Wir sind noch nicht in Gottes neuer Welt vollkommen, aber Gottes neue Welt lebt jetzt schon in uns. Paulus sagt, es ist eine Anzahlung durch den Heiligen Geist. Ein Stück Himmel ist in deinem Leben und du kannst es freisetzen. Montagmorgen in deiner Ehe, in deiner Familie, Friedensbringer, Versöhnungsbringer. Du kannst Kind des Lichts sein, weil Gott in dir lebt. Aber vergiss nicht an diesem traurigen Tag, wo Menschen über den Verlust von Freunden trauern, die sie verloren haben und an der Beerdigung stehen, dass Gott geplant hat, dein Leben geht über den Tod hinaus und du wirst herrschen in Ewigkeit in der neuen Welt. Habt ihr's? Der Mensch ist für Gottes zukünftige Welt geschaffen, darin zu herrschen. Und die große Frage ist, Mensch, wie soll das gehen? Deswegen mein Thema hier heute Morgen, was wird aus uns, Mensch? Was wird aus uns? Deine Berufung hat Gott schon im Auge. Er bereitet dich vor, dass du vernünftig und richtig in der neuen Welt leben kannst. Als Mensch. Hallo? Vers 9. Wir lesen weiter. Eins jedoch sehen wir bereits. Er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Jetzt bringt er Jesus ins Spiel. Jesus ist der Schlüssel, dass allen Menschen der Weg zur Ewigkeit offen steht. Jeder Mensch könnte ewig leben, wenn er denn Jesus sieht und annimmt. Vers 10. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Gott will viele, er will, dass du an seiner Herrlichkeit teilhaben kannst, dass du mit ihm Gemeinschaft haben kannst. Wir lesen weiter. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Es brauchte einen Wegbereiter und das war Jesus. Es brauchte einen, der durch den Tod hindurchschritt, ins Leben hinein, für dich, damit du als Mensch im Himmel weiterlebst. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Gott hat einen Plan mit dir als Mensch, nicht als Flaschengeist in der neuen Welt. Vers 11. Jesus, der sie geheiligt hat, und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, dich und mich als seine Geschwister zu bezeichnen. Und jetzt Vers 14. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, das ist unser Problem. Keine Chance in den Himmel. Du bist aus Fleisch und Blut. Deshalb ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden und so konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Heute Morgen denken wir an Ewigkeitssonntag. Jesus Christus kann Menschen, kann dich und mich von der Angst vor dem Tod befreien, dass wir keine Angst mehr haben, weil er durch den Tod hindurchgegangen ist als Mensch. Und ich bin mir sicher, der allergrößte Teil der weltweiten Christenheit wird dieser Grundwahrheit des christlichen Glaubens zustimmen. Das ist so wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen, dass Jesus vollkommen Gott und vollkommen Mensch war, ist und in Ewigkeit bleibt. Das war so wichtig und so dramatisch, dass es zwei frühere Konzile gab, eins in Nicäa und eins in Chalkedon. Und 451 nach Christus war der Streit der frühen Kirchenväter über dieses Thema, war Jesus ganz Mensch und war Jesus ganz Gott, beendet, indem sie diese Aussage gemacht haben: Wir kommen zu dem biblischen Schluss, Jesus war sowohl vollkommen Mensch als auch vollkommen Gott. Und das war so wichtig. Bis heute ist dieses chalkedonische und nizäische Glaubensbekenntnis Grundlage der katholischen Kirche, der orthodoxen Kirche, der protestantischen Kirche, das sind wir, und der anglikanischen Kirche weltweit. Wir sind eins darüber. Jesus ist ganz Gott. Und daran zweifelt wahrscheinlich niemand. Und ich möchte heute Morgen diese Seite nicht mehr verkündigen, nicht verkündigen hier besonders, sondern ich möchte auf die andere Seite heute Morgen ausdrücklicher eingehen, weil ich beobachte, wir Christen haben damit wesentlich mehr Probleme, als daran zu glauben, dass Jesus 100% Gott war. Es ist wesentlich komplizierter, daran zu glauben, dass Jesus 100% Mensch war, ist und immer sein wird. Wir befinden uns nicht in der griechischen Mythologie, wo man sich als Mensch in einen Gott verwandeln könnte. Wir befinden uns bei Gott, dem Schöpfer von allem, der sagt: Ich bin sowohl Gott, als ich auch vollkommen Mensch bin. Und das wollen wir uns anschauen. Jesus war ganz Mensch. Wir kommen dann gleich am Ende der Predigt zu diesem Vers zurück und machen hier weiter im Hebräer 2. Ja, Jesus war ganz Mensch. Erinnerst du dich noch? Die ganze Bibel, und wir wollen heute Morgen mal das Neue Testament beleuchten, die ganze Bibel ist voll davon. Jesus hatte einen menschlichen Körper. Einen Körper, der unseren Körper, deinem Körper glich. Das sagen uns viele, viele Bibelstellen. Er wurde genauso geboren wie alle menschlichen Babys hier. Hat jemand von euch Babys geboren? Genauso ist jemand als Baby von euch geboren worden? Genauso ist Jesus geboren worden. Und dann heißt es im Lukas 2, das Kindlein wuchs auf und erstarkte. Es wuchs heran wie alle anderen Kinder auch. Ist jemand hier, der im Gymnasium ist oder in der Realschule ist, der mal im Kindergarten war, der mal die Grundschule durchlaufen hat? Hey, Jesus war genau dasselbe. Er wuchs heran. Er entwickelte sich. Und Jesus ermüdete genauso wie wir. Im Johannes 6 sitzt Jesus am Brunnen bei Samaria und sagt: Ich bin erschöpft, ich bin regelrecht erschöpft. Er war müde. Und er sprach die Frau an, weil er Durst hatte. Als Jesus am Kreuz hing, sagt er: Mich dürstet. Er hatte Durst. Er war hungrig. Wir sehen es in der Wüste, als er in der Versuchung war, 40 Tage. 40 Tage in der Wüste, 40 Tage ohne Essen und Trinken. Medizinisch ist da der Punkt ganz nahe, wo dein Leben langsam zum Sterben geht. Und Jesus befand sich als 100% Mensch an diesem Punkt in seinem Leben. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück auf die Versuchung. Als Simon von Kyrene das Kreuz tragen musste bei Jesus, war das deshalb, weil Jesus durch die Geißelung und die Torturen der letzten Stunden vor der Kreuzigung so geschwächt war körperlich. Er war kein Superheld. Er hatte nicht ein paar Dosen, die er dann geschluckt hat und plötzlich war er wieder Popeye. Er war nicht irgendwie so ein Halbgott, der aus himmlischen Ressourcen Nutzen zog. Er war ganz Mensch wie du und ich in seinem Lebensalltag. Und der Höhepunkt, wo wir die Begrenzung von Jesus als Mensch erkennen, ist, als er am Kreuz hing und sein menschlicher Leib aufhörte, Leben in sich zu haben. Seine Funktionen seines Körpers hörten am Sterbemoment genauso auf, wie es auch in unserem Fall dasselbe ist, wenn wir sterben. Aber Jesus stand auch nach 3 Tagen in einem physischen, menschlichen Leib von den Toten wieder auf, obgleich er vollkommen war und nicht mehr in Schwachheit, nicht mehr in Krankheit, nicht mehr in Tod unterworfen war. Aber er beweist seinen Jüngern in den 40 Tagen seines auferstandenen Seins hier auf dieser Welt immer wieder, dass er tatsächlich einen wirklichen physischen Körper hat und sagt, seht doch mal meine Hände, seht meine Füße, rührt mich an. Ein Geist hat nicht Knochen und Fleisch, so wie ich es habe. Ich habe Knochen und Fleisch. Ein auferstandener Körper. Jesus aß und trank mit ihnen. Und in diesem, hör zu, selben menschlichen Leib fuhr Jesus auch in den Himmel. Nicht verklärt als spiritueller Endgeist, sondern er fuhr in den Himmel als menschlicher Körper. Nur vollkommen. Und bevor er auffuhr, sprach er in Johannes 16, Vers 28, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen und wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Und ein paar Stunden später, als er dann auf dem Ölberg steht, in Lukas 24, legt er den Jüngern die Hände auf, segnet sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel als menschlicher Körper. Ähnliches lesen wir in der Apostelgeschichte. Jesus wurde vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. All diese Verse, ihr Lieben, zeigen, dass der Leib Jesu bis zu der Kreuzigung dem unsrigen in jeder Hinsicht glich. Und nach der Auferstehung immer noch ein leiblicher Leib, ein menschlicher Leib aus Fleisch und Knochen war, aber vollkommen gemacht. Den Leib werden wir haben, denselben Leib werden wir haben, wenn Jesus wiederkommt und uns von den Toten auferweckt. Denselben Leib werden wir haben. Jesus hatte einen menschlichen Verstand. Die Bibel sagt, er nahm zu an Weisheit und Verständnis. Also er machte Lernprozesse durch, wie alle anderen Kinder und Lernenden. Er lernte, wie man isst, wie man spricht, wie man schreibt und wie man seinen Eltern gehorcht. Sein Verstand ähnelt dem unseren. Jesus hatte eine menschliche Seele. Kurz vor der Kreuzigung spricht er, meine Seele ist tief erschüttert. Emotional bin ich am Ende. Jesus kannte die volle Bandbreite menschlicher Gefühle. Er verwunderte sich über Menschen, die keinen Glauben hatten. Er weinte voll Trauer über Israel, über den Tod seines Freundes Lazarus. Und in Hebräer 5, Vers 7 lesen wir, dass Jesus betete mit einem Herzen voller Emotionen. Mit lautem Rufen, mit Tränen hat er dem dargebracht, Bitten und Gebet, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Hebräer 5, Vers 7. Und noch ein wichtiger Fakt ist um Jesus herum, die Menschen in seinem Umfeld, die hielten ihn alle nicht für Gottes Sohn. Als Jesus in seine Heimatstadt kam nach Nazareth, und da heißt es, jede Krankheit und jedes Gebrechen im Umfeld heilte, sodass große Volksmengen ihm folgte, stand er da in seiner Heimatstadt in der Synagoge und dann fragen seine Verwandten, und seine Nachbarn, die sagen, Moment mal, wir sind 30 Jahre mit Jesus aufgewachsen. Wo hat er denn diese Weisheit her? Wo hat er diese Wunderkräfte her? Ist er nicht Zimmermanns Sohn? Und sie nahmen Anstoß an Jesus, weil sie ihn als Mensch erkannten. Als Jesus den Sturm schüttelte mit seinen Jüngern, da haben wir auch diesen Satz. Da fragen sich die Jünger, was ist das für ein Mensch, dem Wind und Sturm und Wellen gehorchen? Auch die Jünger haben Jesus als Mensch mit Gefühlen erkannt. Und jetzt kommt es noch krasser, Jesus war als Mensch absolut sündlos. Im Hebräer Kapitel 5, Vers 8 heißt es, und obwohl Jesus Sohn Gottes war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. So, wenn du Jesus gehorchst und ihm folgst, dann garantiert Jesus dir die Ewigkeit, als vollkommener Auferstehungsleib und Mensch mit ihm zu verbringen und zu herrschen über die neue Welt. Was ist der Mensch, dass Gott seiner gedenkt? Und Jesus litt Gehorsam an dem, was er litt. Moment mal, wie passt das zusammen? Wenn Jesus niemals sündigt, wie konnte er dann Gehorsam lernen? Ja, weil er Mensch ist wie du und ich. Und du kannst auch Gehorsam lernen, ohne zu sündigen. Während wir heranwachsen als Kinder, als Teenager, immer mehr Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Gehorsam lernen heißt, wir nehmen immer mehr Verantwortung für unser Handeln, für unser Reden und Tun. Und wir können dadurch immer mehr mit den Anforderungen der Eltern an uns, mit den Anforderungen unserer Umwelt im Blick auf Gehorsam umgehen. Wir lernen. Wir lernen, indem wir Menschen über uns haben, die uns etwas sagen. Wir können immer mehr mit 17, mit 20, mit 30, mit 50, mit 70 Jahren. Wir können immer mehr mit den Anforderungen im Blick auf Gehorsam umgehen. Und wir bekommen dadurch immer schwierigere Aufgaben, sowohl von Menschen als auch von Gott, und werden trainiert und können im Gehorsam und in Demut immer mehr Verantwortung tragen und trainieren. Mit jeder zunehmend schwierigeren Aufgabe wuchs Jesus seine menschliche moralische Fähigkeit. Seine Befähigung als Teenager, einen moralisch sauberen Weg zu gehen. Als junger Mann zu wissen, was mein Job ist. Und unter immer schwierigeren Umständen zu gehorchen. Durch Druck wächst unser moralisches Rückgrat. Und durch Druck wuchs Jesus sein moralisches Rückgrat, doch in diesem allem sündigte Jesus niemals. Da kam der Drogendealer vorbei auf der Straße und Jesus wusste, never ever, nikakda. Never ever, nikakda. Da kam die Schickimicki-Tussi von der rechten Straßenseite, die jeder im Dorf haben wollte. Und Jesus sagte, never ever, nikakda. Ich folge Gottes Plänen. Kann ich euch irgendwie versuchen runterzuholen von unserem spirituell verklärten Jesusbild? Ja, weißt du, Jesus hatte ja irgendwie eine andere Aura und dem haben ja die Frauen nichts ausgemacht. Das kannst du knicken. Er war komplett Mensch. Da kam die WhatsApp mit dem Porno. Und Jesus stand da und sagte, never ever, nikakda. Denkst du, die Engel flogen um ihn herum und haben mit ihren Engelflügeln seine Augen zugehalten? Jesus war pur Mensch. Nur er hat nicht gesündigt. Und sein Charakter wurde stärker und stärker und stärker. Er war ohne Sünde. Das ist der Unterschied zwischen mir und Jesus und dir und Jesus. Er war ohne Sünde und er beging während seines gesamten Lebens nie eine Sünde. Das muss so deutlich verkündigt werden, wie es geschrieben steht. Da ist nichts mit Wischiwaschi. Ja, er ist ja der Heilige vom Himmel. Nein, er war 100% Mensch und er ganz bewusst mit allen Sinnen seines Lebens hat er nicht gesündigt als Mensch. Aus Freiwilligkeit. Nicht aus Zwang, boah, jetzt bin ich Gottes Sohn, hier auf die Erde geschleudert und kann ja nichts dafür. Er war aus Freiwilligkeit hier und er hat sein Menschsein angenommen und er hat es geschafft, sündlos sein junges Teenagerleben zu leben, seine 20er Jahre und die beginnenden 30er Jahre zu leben. Manche haben eingewandt, dass Jesus nicht wahrhaft Mensch sein könnte, wenn er nicht gesündigt hätte. Denn alle Menschen haben ja gesündigt. Doch sie erkennen nicht, dass die Menschen sich heute in einer anormalen Situation befinden. Was wir für normal halten, ist nicht normal. Gott erschuf uns nicht als sündig. Gott erschuf uns im Paradies als heilig. Gott erschuf uns als gerecht. Adam und Eva waren im Garten Eden, bevor sie sündigten, wahrhaft Mensch. Sie waren Mensch. Moment mal, das waren keine komischen, geklonten Engelwesen. Gott schuf sie als Mann und Frau, als Mensch in dieser Welt. Das war wahrhaftes Menschsein, ohne Sünde zu leben. Und obwohl sie Menschen sind, wir entsprechen, obwohl wir Menschen sind, nicht diesem Muster, das Gott für uns vorgesehen hat, weil wir von Sünde umgeben sind. Bis unsere vollkommene, sündlose Menschheit wiederhergestellt sein wird. Und dann wirst du als sündloser, schuldloser Mensch mit Jesus ewig in der neuen Welt leben. Was ist der Mensch, dass Gott seiner gedenkt? Und diese Sündlosigkeit wird im ganzen Neuen Testament gelehrt. Wir sehen, dass in Lukas 2 Jesus erfüllt war mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Dann sehen wir, dass Satan unfähig war, Jesus erfolgreich zu versuchen. Er hat das nicht hinbekommen in 40 Tagen brutalem Versuchen. Sind Satans Bemühungen gescheitert, Jesus zur Sünde zu verführen. Und dann lesen wir in Lukas 4, Vers 13, und nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Jesus war 100% Mensch. Wann war deine letzte Versuchung? Wann war deine letzte Versuchung zum Mausklick im Internet? Wann war deine letzte Versuchung? Jesus hat das durchgemacht. Wir sehen in allen, Matthäus, Markus, Lukas, alle drei Evangelisten beschreiben und sagen, da gibt es keinen Hinweis auf ein Fehlverhalten von Jesus. Und Jesus fragte einmal die Juden, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wer? Und sie gingen sprachlos von ihm weg. Keiner konnte ihm eine Sünde. Aber da war das nicht ganz sauber. Und das sah ein bisschen nach menschlichem Missbrauch auch aus und so. Und da müssen wir noch mal eine Kommission hinschicken. Keiner konnte Jesus etwas vorwerfen. Er selber sagt im Johannes 8, 29, in Gegenwartsform, ich tue jetzt alle Zeit fortwährend das, was meinem Vater wohlgefällt. Und dann sagt er am Ende seines Lebens, wenn ihr meine Gebote haltet, wenn ihr Menschen meine Gebote haltet und meine Liebe in euch bleibt, gleich wie die Gebote meines Vaters ich gehalten habe und seine Liebe in mir geblieben seid, dann seid ihr meine Jünger. Wir können das auch. Es ist bedeutsam, dass Pilatus am Ende als Richter über Jesus sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Ich finde keine Schuld an ihm. Ein menschlicher Richter sagt, bescheinigt Jesus keine Schuld an ihm. Und jetzt gehen wir zu. Paulus schreibt noch, er hat keine Sünde getan. Nee, Petrus schreibt, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden im 1. Petrus 2. Als Jesus starb, tat er dies als der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führen kann. Deswegen ist Jesus ganz Mensch geworden. Im 1. Johannes 2, Vers 1 sagt Johannes, in ihm ist keine Sünde. 1. Johannes 3, 5. Es lässt sich ganz, ganz schwer leugnen, dass die Sündlosigkeit Christi in allen wichtigen Teilen, nein, es lässt sich nicht schwer leugnen, dass die Sündhaftigkeit Jesu, die Sündlosigkeit Jesu überall gelehrt wurde. Er war wahrhaft Mensch, doch ohne Sünde. Wie war das bei Jesus in seiner Versuchung? Er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Gott hat Dinge zugelassen, ganz krass. Und da kommt der Feind. Und weißt du, was das war? In vielerlei Hinsicht war die Versuchung von Jesus parallel die Erprobung zu Adam und Eva im Garten. Deswegen wird er auch als zweiter Adam genannt. Seine Versuchung war der Gipfel der Erprobung Jesu. Und der Teufel testet ihn, ob er anders wäre als Adam und Eva. Sie waren gleichermaßen der Versuchung ausgesetzt, nur viel schwieriger bei Jesus. Adam und Eva hatten Gemeinschaft mit Gott und miteinander und hatten übergroßen Reichtum an Arten von Nahrungsmitteln. Mann, denen wurde alles geboten. Im Gegensatz dazu hatte Jesus gar keine menschliche Gemeinschaft, gar nichts zu essen. 40 Tage lang fasten. Und all das, was Jesus durchmachte und Adam und Eva durchmachten, war ein Test des puren Gehorsams einer ganz klaren Anweisung Gottes. Sowohl bei Adam und Eva. Gott gebot ihnen nicht, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen. Und die Frage war einfach, ob sie gehorchen würden, einfach nur, weil Gott es ihnen gesagt hat. Und im Falle bei Jesus, vom Geist in die Wüste geführt, erkannte Jesus offenbar, das war der Wille des Vaters, dass er nichts zu essen habe, dass er fasten müsse. Und er blieb dort unter der Leitung des Heiligen Geistes, bis die Versuchung vorbei sei. Als der Teufel ihn ansprach, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich doch zu diesem Stein, dass es Brot wird. Ja, das kann man doch verstehen. Jesus hatte doch Hunger. Und was ist er nun schon dabei, Gottes Kraft zu gebrauchen? Ja, alles wäre verloren, hätte Jesus zu Lebzeiten die Kraft Gottes missbraucht. Alles wäre verloren, denn er war hier nicht als Gott allein, er war als Mensch in dieser Welt. Hätte er Stein in Brot verwandeln können, natürlich, aber es wäre nicht der Wille Gottes gewesen. Und wir wären mit Jesus genauso gescheitert, wie wir mit Adam und Eva gescheitert sind am Baum der Erkenntnis. Wir sind eine Widerstandsgesellschaft, eine Widerspruchsgesellschaft. Ja, aber, oh Gott sei Dank, ich will einfach nur gehorsam. Ich will einfach nur gehorsam. Und Jesus war der erste Mensch, der gesagt hat, ich vergreife mich nicht an Gottes Kraft. Wenn Jesus sich auf seine göttlichen Kräfte berufen hätte, um die Versuchung für sich zu erleichtern, dann hätte er Gott nicht vollkommen als ein Mensch gehorcht. Wie oft stehen wir in der Versuchung, unsere Gebete, all unser christlichen Glauben zu missbrauchen, um aus dem, worin Gott uns reinsteckt, und darin zu lernen und demütig zu bleiben und Ja zu sagen zum Herrn, auszubrechen. Und es ist schlicht einfach nur Herzensungehorsam. Eigenwille. Die Versuchung für Jesus bestand darin, seine göttliche Macht zu gebrauchen, um bei den Anforderungen ein bisschen zu schummeln. Doch Jesus weigerte sich, anders als Adam und Eva, das zu essen, was gut und notwendig für ihn schien, und sagte, ich ordne mich unter. Wenn ich jetzt durch Leid gehe, gehe ich durch Leid. Ich bleibe im Willen des Vaters. Ich rebelliere nicht. Zweite Versuchung Satans. Werf dich vor mir nieder und ich werde dir alle Reiche des Erdkreises geben. Jesus wusste, das ist einmal meine Verheißung. Jawohl. Die können wir jetzt abkürzen, indem ich nur einmal dem Teufel nachgebe. Nur einmal, dann habe ich ohne Kreuzigung, ohne den christlichen Weg des Leidens die Herrlichkeit auf meiner Seite. Ich habe alle Reiche dieser Welt. Wo hat doch mein Vater mir gesagt, ich werde alle Reiche dieser Welt bekommen? Er hatte die Wahl, Macht zu empfangen durch lebenslangen Gehorsam seinem Vater, was Schmerz und Leid verursachte, oder schnell zu Macht zu kommen durch einen Moment unrechtmäßiger Unterordnung unter den Fürsten dieser Finsternis. Und Jesus lehnt den scheinbaren Weg wieder ab und wählt den Weg des Gehorsams, der ihn ans Kreuz führt. Die Versuchung der Zinne auf dem Tempel, spring doch herunter, das ist doch ein Wunder zu produzieren, oder? Und zu provozieren. Das hätte doch Aufsehen erregt in ganz Jerusalem. Wie viel, er hätte doch alle Massen gehabt und hätte ihnen in einem Moment das Evangelium verkünden können. Nein, muss er dann 3,5 Jahre durch den Staub Israels laufen und sich quälen und verspotten lassen von den Menschen. Weißt du, was Jesus tat? In diesen Versuchungen der Wüste und in all den anderen Versuchungen, die Jesus erlitten hat, gehorchte Jesus Gott an unserer Stelle, an unserer Stadt, weil wir es nicht hinbekommen haben. Indem er dort Erfolg hatte, wo Adam versagt hatte im Paradies, wo das Volk Israel in der Wüste versagt hatte unter Mose und wo wir versagen, so sagt Paulus im Römer 5. Und jetzt kommen wir zum Schluss, Hebräer 2. Wir lesen ab Vers 14 noch einmal. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, die Gott so sehr liebt, wo Gott doch möchte, du sollst herrschen in der neuen Welt, ist auch er, Jesus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Weil er als Mensch bewies, ich folge meinem Gott. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Das darfst du heute Morgen für dich mitnehmen. Raus aus der Sklaverei, raus aus der Angst vor Corona, raus aus der Angst vor allen anderen Krankheiten. Du hast ewiges Leben. Das ist die Botschaft am Ewigkeitssonntag. Jesus hat als Mensch den Tod besiegt, weil er Gott gehorsam geblieben ist bis in den Tod. Weil er dich so sehr geliebt hat, hat er es ausgehalten. Weil er dich sehen möchte auf der anderen Seite. Weil er mit dir jetzt hier schon Gemeinschaft haben will. Jesus hat es nicht getan, weil er Gottes Sohn war. Jesus hat es getan, weil er Mensch war. Im Übrigen, Vers 16, wissen wir ja, dass es nicht die Engel sind, denen er zur Hilfe kommt, sondern die Nachkommen Abrahams. Dir kommt Gott zur Hilfe, weil er dich liebt als Mensch und weil er seinen Sohn als Mensch gesandt hat und Gott gleichzeitig, konnte er dich versöhnen mit ihm. Aber er liebt dich mehr als die Engel. Er passt mehr auf dich als auf die Engel. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, also dir, musste Jesus in jeder Hinsicht gleich werden. Höre, deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott für sie eintreten. Wegen dir. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott für sie eintreten. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Mein Thema heißt, was wird aus uns, Mensch, wenn du Jesus so erkennst als Mensch, dann wird er dir zum Freund. Als Mensch. Dann ist er nicht ein Über-Ich, dann ist er nicht ein Überwesen. Dann betest du nicht zu ihm als einer, der keine Ahnung hat von deinem Leiden, von deinen Tränen, von deinen Nöten. Er war Zimmermann, er wusste was von Arbeitskollegen, er wusste was vom Pfeifen im Bauwagen, er wusste was vom Schmutz, von Dreck, er wusste was von Erniedrigung, von Arroganz, von gedemütigt werden. Er verstand das komplette menschliche Leben. Von der Rente wusste er noch nichts, wie sich's anfühlt. Aber Rentner zu sein ist ja schön, habe ich mir sagen lassen. Nein, ernsthaft. Siehst du Jesus als Mensch, als deinen Bruder, der für dich in diesen Dreck kam? Und wenn du so Jesus im Gebet begegnest, dass du weißt, er ist kein abgehobener Professor im Himmel, der dir jede Frage auf eine theologische Krux erklären kann. Er ist ein barmherziger Hoherpriester, der dich versteht, weil er gelitten hat, was du leidest. Das ist die heilige Botschaft der gesamten Heiligen Schrift. Jesus hat dir ewiges Leben gegeben. Er hat es getan und er ist es wert, ihn zu feiern von Montag bis Sonntag. Hör auf, den Beleidigten zu spielen. Hör auf, den Gedemütigten zu spielen. Schau und heb deine Augen auf zu deinem Erlöser, der dein Bruder und Freund geworden ist. Und der den Himmel in dein Herz legt. Freue dich. Deswegen jubelten die Apostel. Je mehr Leiden, je mehr Freude. Kannst du das jetzt ein bisschen verstehen? Das ist kein Sarkasmus. Das ist echtes Leben im Jahr 2020. Egal durch was ich gehe. Egal was ich tragen muss. Jesus ist bei mir. Weil er hat dasselbe gelitten. Lass uns Jesus feiern.